Jesu Begegnung mit einer Dirne im Haus eines Pharisäers. Einmal lud einer der Pharisäer Jesus zum Essen ein. Der Herr nahm die Einladung an und setzte sich mit ihm zu Tisch. Nun lebte im Ort eine Frau, eine stadtbekannte Dirne. Sie hatte erfahren, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Tisch geladen war. Da nahm sie ein Fläschchen mit Salböl und trat von hinten an ihn heran, wobei sie in Tränen ausbrach. Dann fing sie an, seine Füße mit ihren Tränen zu netzen und mit ihrem Haar zu trocknen. Dabei küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Öl. Der Pharisäer hatte es beobachtet und bei sich gedacht, ein Prophet scheint er doch nicht zu sein. Sonst müsste er doch merken, was das für ein Frauenzimmer ist, die ihn da berührt. Ich habe mir diese Geschichte besser, hast du? Okay. Ich habe diese Geschichte in die drei Personengruppen aufgegliedert, die an dieser Geschichte mitbeteiligt sind. Also wir haben auf der einen Seite die Schriftgelehrten, dann gibt es Jesus und dann gibt es diese Frau. Also knallhart steht dort in meiner Übersetzung Bruns die Dirne. Und ich will mich jetzt erstmal so mit der ersten Gruppe beschäftigen, nämlich die Schriftgelehrten oder Pharisäer. Wir reden manchmal über die Schriftgelehrten immer so verächtlich. Naja, wie könnten die denn so sein, wenn man die ganze Bibelgeschichte so betrachtet? Das waren damals, ich habe mich damit kundig gemacht, total geachtete Leute. Also wir würden heute sagen, damals gab es die Bibel noch nicht, die waren absolut bibelfest oder mal in der damaligen Zeit Torafest. Die Leute hatten vor denen absoluten Respekt und teilweise auch Angst, weil die waren immer an der Bevölkerung dran. Die haben immer geschaut, ob ja die Leute die Gesetze einhalten. Wenn was nicht in Ordnung war, haben sie sofort den Zeigefinger erhoben. Es waren sozusagen die reinsten Gesetzeshüter, die selbst aber auch bemüht waren, Gott zu gefallen und die Gesetze zu halten. Also wir sagen es immer so ein bisschen abwertend, aber sie hatten schon diesen Anspruch, wirklich Gott zu dienen und ihm gefällig zu leben. Ihr Problem war nur, dass sie sich irgendwann so ganz besonders gefühlt haben. Besonders religiös. Wisst ihr, wir sagen manchmal so im Volksmund, die haben es an allen Fünfen. Kennt ihr den Ausdruck? Und ich glaube, so haben die sich manchmal gefühlt. Wir sind etwas Besseres wie die anderen. Als dann Jesus so auf die Bildfläche langsam kam und anfing zu wirken, hatte er ständig Konflikte mit diesen Leuten, weil er in ihren Augen immer die Gesetze übertreten hat. Also er hat am Sabbat geheilt, was die absolut abgelehnt haben. Sabbat gab es überhaupt nichts zu tun oder zu machen. Er ging zu Zöllnern, die absolut verachtet haben. Also Jesus hat nie diesen Anspruch erfüllt, den diese Pharisäer für sich gestellt hatten. Und auf der anderen Seite ging Jesus auch wieder ganz hart mit ihnen um, weil er sie ein Stück durchschaut hat. Und das lese ich euch mal in Lukas 20, 45 bis 47. Er sagt zu seinen Jüngern, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie lieben es, in langen Gewändern umherzugehen, legen Wert darauf, als Erste auf der Straße gegrüßt zu werden, wollen gern die ersten Plätze in den gottesdienstlichen Versammlungen haben und sitzen gern bei den Gastmählern oben an. Sie verzehren die Häuser der Witwen, wollen aber zugleich mit ihren langen Gebeten fromm erscheinen. Es wird sie ein umso schwereres Gericht treffen. Ich muss dazu sagen, dass Schriftgelehrte und Pharisäer das Gleiche waren. Also die Bevölkerung, es war praktisch dann, dieses Wort Schriftgelehrte entstand darauf, weil die Bevölkerung gesehen hat, dass sie bemüht waren, eben die Schrift zu halten. Die kannten teilweise wahrscheinlich das ganze Alte Testament fast auswendig. Und dann stellte sich irgendwann in der Bevölkerung mal dieses Wort ein, Schriftgelehrte. Also im Endeffekt sind Pharisäer und Schriftgelehrte die gleichen Personengruppe. So, eine Kantersong, die kann jetzt noch ewig lang von den Schriftgelehrten erzählen. Was hat denn das mit mir zu tun? Da habe ich noch eine kleine Geschichte aus Lukas 18, Vers 9. Ganz kleinen Moment. Der Herr erzählte dann einigen, die von sich eingenommen waren, sich selbst für besonders fromm hielten und auf die anderen mit Geringschätzung herabsahen, folgendes Gleichnis. Zwei Menschen gingen in einen Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand da und betete zu sich selbst, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte oder Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe von allem Einkommen regelmäßig den Zehnten. Der Zöllner dagegen blieb im Hintergrund stehen und wagte kaum, seine Augen aufzuheben zum Himmel. Vielmehr schlug er an seine Brust und sagte: Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Ich sage euch aber, dieser Mensch ging gerechtfertigt in sein Haus zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, der wird gedemütigt werden. Und wer sich selbst demütigt, der wird erhöht werden. Ich denke, für uns ist es alle ganz toll, Jesus zu erleben, übernatürlich zu erleben. Wir haben jetzt auch schon vieles erlebt, dieses Prophetie-Seminar, Heilungsseminar, wo wir einfach spüren, Gott vermag mehr, als wir mit unserem Denken erfassen können. Und es ist ganz cool, wenn wir merken, Gott benutzt uns. Und wir können wirklich einmal in ein Leben von jemand anderes sprechen oder ja vielleicht auch für jemand anderes eine Prophetie aussprechen oder einmal die Hände auflegen, um zu heilen. Das sind Erfahrungen, die sind einfach auch wichtig, zu spüren, Gott ist da und er lebt auch in uns. Aber ich denke, das Problem ist schon, und wenn ich auch ganz ehrlich zu mir bin, muss ich das mir einfach auch eingestehen, es macht was mit uns. Wenn wir merken, wie Jesus wirkt und wie er uns benutzt, dann kann es ganz schnell passieren, dass wir schon so ein kleines bisschen, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, auch stolz werden. Wir fühlen uns da manchmal besser als gegenüber vielleicht sogar andere Christen. Wir sind vielleicht in Erkenntnisfragen schon ein Stück weiter, denken wir zumindest von uns. Und ich glaube, das ist halt das Problem oftmals von Sekten, die dann diesen Bezug zur Realität verlieren, die sich einfach erhaben haben über andere und so auf gewisse geistige Sachen totalen Wert gelegt haben und deshalb diesen Bezug verloren haben. Ich will euch mal fragen, wie verhalten wir uns zu anderen Christen, die vielleicht in manchen Sachen auch anders denken? Sind wir da eher so oberlehrerhaft oder holen wir sie da ab und sehen andere Christengemeinden als Ergänzung? Ich will nochmal das Beispiel mit einer Prophetie bringen. Wenn du jetzt so eine ganz starke Prophetie über dein Leben ausgesprochen bekommst, dann wirst du ein Stück schön emporgehoben. Und das ist gut und das ist total wichtig. Oder toller Lobpreis, Theresa. Ja, wenn die, dann kommen sie dir und sagen, absolut, der Lobpreis, das hat mich berührt. Oder wenn ihr dann zu mir kommt und sagt, eine coole Predigt, das hat in mein Leben gesprochen, dann ist es schön, wir dürfen uns auch ermutigen und uns auch Gutes sagen. Aber ich glaube, das Problem ist dann wirklich, das wieder Gott hinzuhalten und Gott die Ehre zu geben. Dass wirklich unser Herz Gott dienen will und wir uns nicht verherrlichen wollen. Ich habe manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich hab früher sehr viel Gott-Channel angeschaut. Und wenn ich jetzt manchmal reinschaue, und also ohne das zu werden oder zu beurteilen, aber diese Riesenveranstaltungen, und dann sind Hallen gefüllt, also Wahnsinn, Massen, Tausende von Menschen, und dann kommt dieser super Prediger auf die Bühne und alles jubelt und klatscht, da denke ich manchmal, es ist wie, ja, als käme jetzt irgendein Superstar auf die Bühne und da wird gefeiert. Der Prediger kann im Endeffekt nichts dafür, aber er muss ein riesen demütiges Herz haben, um wirklich auf dieser Erde zu bleiben und nicht abzuheben. Mich hat mir sehr berührt, Albert Frey, also die war schon mal verheiratet gewesen. Seine Frau, die er jetzt hat, ist seine zweite Frau und hat eine Scheidung hinter sich. Und als er dann diese Scheidung hinter sich hatte, hat er mir sein ganzes Leben so überdacht, was bisher so gewesen ist, und hat gesagt, ich habe eigentlich Gott aus den Augen verloren. Ich bin auf die Bühne gegangen, habe meinen Lobpreis gemacht als Künstler und nicht mehr, um Gott zu dienen. Und dann ging sein Leben irgendwann kaputt, weil du das nicht machen kannst. Also wenn du Gott dienen sollst, dann musst du Gott dienen. Und dann müssen wir wirklich lernen, ein dieses demütige Herz zu haben und Gott all unser, ja, vielleicht all das, was uns dann Gutes gesagt wird, wirklich ihm wieder hinzuhalten. Ich habe mich dann gefragt, also ich glaube, das kennt auch fast jeder von euch, wir erleben diese Höhen, ich wollte eigentlich den Zettel hier anbringen, wir erleben diese Höhen, fühlen uns total super mit Gott und im nächsten Moment stürzen wir auf einmal ab und denken, Mensch, was soll denn das? Also mir geht es manchmal so, ich habe einen klasse Abend, vielleicht besonderer Lobpreis oder mit Freunden zusammengesessen, super Gespräche, Hauskreis und wow, denke ich, absolut cool. Und ich stehe am Morgen auf und bin völlig down. Kennt ihr das? Oder bin ich das so die Einzige, die das betrifft? Kennt ihr? Okay. Ich habe mir dann so überlegt, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, dass Gott das vielleicht manchmal zulässt, um uns wieder zu erden. Um wirklich zu sagen, ich bin Gott und nicht du. Und du lebst aus meiner Kraft und aus meiner Gnade. Das ist immer so das Beispiel, was ich so absolut passend finde für solche Situationen, ist Elia, der gegen hunderte von Baalspriestern antritt und siegt. Der siegt mit seinem Gott, siegt Elia über diese Baalspriester. Da könnt ihr ja nach Hause gehen, Herr Stolz und wow. Und was passiert am nächsten Tag? Die Königin, die damals regiert hat, war Isebel, die ihm nach dem Leben getrachtet hat. Und sofort am nächsten Tag kriegt dieser Kämpfertyp Elia so eine Riesenpanik, dass er sich vor Isebel versteckt und eigentlich nur noch sterben will. Das ist die Geschichte von Elia. So krass erleben wir es vielleicht nicht, aber ich denke in diesen Ansätzen, in diesen Höhen und Tiefen. Aber seid euch trotzdem sicher, Gott ist da und Gott muss uns manchmal erden. Es ist leider so. Aber wir brauchen das. Sonst werden wir dann irgendwann so wie die Schriftgelehrten, die einfach all diesen Bezug zu anderen verlieren. Was ich merke, es wird besser, die Linie wird besser, die wird nicht mehr ganz so extrem, je mehr wir lernen, eben auch Gott immer wieder diesen Ruhm und diese besonderen Erlebnisse wieder hinzuhalten und ihm abzugeben. Und trotzdem wird unser ganzes Leben mit Höhen und Tiefen gekennzeichnet sein. Wir sind halt Menschen. Und lasst euch manchmal nicht Angst werden. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit den Ohren, wo ich einfach sage, das ist trotzdem normal. Also wir brauchen ja nicht zu denken, oh Mensch, jetzt bin ich total weit weg von Gott und jetzt habe ich total Mist gebaut, weil ich vielleicht jetzt im Moment gerade mal ein bisschen unten bin. Gott hebt dich wieder hoch, aber manchmal müssen wir auch diese Zeiten aushalten. Ihr kennt das, diese Zeiten ganz unten. Und die prägen uns oftmals am meisten für unser Leben. Also seid auch dankbar für diese Down-Zeiten, für diese Zeiten, wo ihr vielleicht Gott auch nicht so spürt. Er ist trotzdem da. Er ist trotzdem da. Und es sind wertvolle Edelsteine, an ihm festzuhalten in diesen Zeiten, um dann wieder mit ihm auf die Höhe zu gehen. Ich habe noch einen anderen Punkt. Wir sollen Zeugnis sorgen und wir sollen auch uns gegenseitig ermutigen und ermuntern, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Aber ich habe mir auch bei diesem ganzen Thema Schriftgelehrten auch überlegt, es ist nicht alles für alle bestimmt. Wir sollen weise auch damit umgehen, was wir anderen sagen. Beispiel, habe ich selbst jetzt erst vor kurzem erlebt. Ich war zum Wochenende mit einer Freundin und hatte so an diesem letzten Sonntag dann nochmal eine ganz tolle, also schöne, ermutigende und starke Prophetie über mein Leben bekommen. Und bin damit voll Freude zu dieser Freundin und habe ihr das erzählt. Und die war in diesem Moment total geknickt, weil sie an diesem Wochenende eben Gott nicht so erlebt hat, wisst ihr. Und ihr könnt damit total jemanden verletzen, indem wir wollen uns nicht groß tun und wir wollen uns nicht darstellen, aber die Gefahr ist einfach immer da. Natürlich müssen wir Alarm auszuhalten, auch wenn der andere jetzt mal was Gutes von Gott bekommt und wir vielleicht in dem Moment benachteiligt sind. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, dass wir wirklich weise werden mit dem, was wir anderen sagen. Mir hat immer diese Bibelstelle so gefallen, als Maria der Engel erschien und er zu ihr sagte, dass sie eben ein Kind gebären würde durch den Heiligen Geist. Und dann steht in der Bibel, und Maria bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen, bis sie reif waren, bis sie in Existenz gekommen sind. Das hat mich so total bewegt. Sie bewahrte diese Worte erstmal in ihrem Herzen. Gott macht die Dinge sichtbar und nicht wir. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Und ich sehe manchmal unter Christen, also nennt mir das jetzt nicht übel, aber es sind geistlichen Wettstreite, will einer noch mehr gesegnet sein und einer will noch toller sein wie der andere. Und Gott hat mir das gezeigt und Gott hat mir das gemacht. Ich glaube, darin liegt eine Gefahr. Ermutigt euch gegenseitig und sagt auch, was Gott tut, aber seid weise damit und benutzt es nicht, um euch wichtig zu machen. Diese Gefahr ist irgendwo immer da. Das weiß ich aus meinem eigenen Leben. Und ich glaube, es geht uns allen so, weil wir im Endeffekt trotz allem Menschen sind. Wir waren jetzt vergangene Woche zum Seelsorge-Seminar für die Veranstaltung hier, ich glaub's, und die hatte der Matthias Kaden gehalten. Und da hat er einen Satz gesagt, der hat mich unheimlich bewegt und mir gut getan. Seid euch bewusst, dass ihr Sünder seid und genauso die Gnade Gottes braucht, wie die, mit denen ihr sprecht. Wir sind alle trotz allem Sünder und wir brauchen alle die Gnade Gottes und dass wir auch so den anderen begegnen. Nicht wie diese Schriftgelehrten, die auf so einer arroganten Welle geschwommen sind, die das überhaupt nicht mehr gesehen haben, durch was vielleicht der andere auch gerade durchgegangen ist. Dass wir wirklich diesen Leuten in Liebe begegnen. Und wir dürfen nur dankbar sein, dass wir Jesus erlebt haben, dass wir diese Gnade in Anspruch nehmen durften. Aber haben wir das verdient? Habt ihr das verdient? Ich glaube, keiner von uns hat das verdient. Ich habe so einen schönen Kalender und da ist so eine Geschichte drin. Also ich fand die so genial, was uns vielleicht die Augen noch ein Stück öffnet. Also so alles bekannte Leute aus der Bibel. Noah hat sich betrunken. Abraham war zu alt. Isaak war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef wurde misshandelt. Mose war ein Mörder, so wie David und Paulus. Deborah war eine weibliche Richterin. Gideon hatte Angst. Simson hatte lange Haare. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus waren zu jung. David gab vor, geistesgestört zu sein, hatte eine Affäre und rannte vor seinem eigenen Sohn weg. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jeremia war depressiv. Jesaja predigte nackt. Jona rannte weg vor Gott. Naomi war eine Witwe. Hiob verlor alles. Johannes der Täufer aß Heuschrecken. Petrus war jähzornig. Johannes war selbstgerecht. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Martha hatte sich um alles zersorgt. Maria war zu faul. Timotheus hatte ein Magengeschwür und Lazarus war tot. Und dennoch will Gott uns gebrauchen. Ich finde das so genial, wisst ihr, dass es das all den Blick öffnet, auch für die anderen. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und bei Jesus.de stand heute drin, Gott liebt auch Steuersünder. Ihr wisst, was ich meine. So, nächster Punkt, kennt ihr noch? Jesus wurde bei diesem Pharisäer in unserer Geschichte eingeladen. Und ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt eine freundschaftliche Einladung, sondern das war eher so mit so einem gewissen Hintergedanken. Mal sehen, wie dieser Jesus tickt und wo wir ihn kriegen können. Denn die Pharisäer fühlten sich eindeutig von Jesus bedroht, weil sie schon gespürt haben, er hat mehr, als was wir haben. Und irgendwie hat er schon, es war ihm das alles ein bisschen unheimlich. Wo hat denn dieser Jesus seine Leichen im Keller? Könnte ich mir vorstellen, dass diese Frage schon immer wieder mal in den Köpfen auftauchte. Was mich so bewegt hat, dass Jesus immer ganz unterschiedlich reagiert hat, wenn er mit diesen Pharisäern in Kontakt trat. Manchmal hat er im Sand gemalt, einfach nur so. Manchmal ist er ausgerastet und hat sie als Heuchler beschimpft. Dann hat er aber auch wieder Gespräche geführt, hat mit ihnen diskutiert oder ist auch einfach weggegangen und hat sie stehen lassen. Das Faszinierende ist für mich, an Jesus so zu sehen, dass er genau wusste, wann und wie er handeln musste. Und warum? Weil er diese direkte Verbindung zu seinem Vater hatte und immer wieder von ihm diese Impulse bekommen hat, was ist jetzt dran? Und ich denke, es ist ganz wichtig für uns, auf Gott zu hören. Jesus hat auf Garantie diese Einladung durchschaut. Er wusste, dass es jetzt kein Freundschaftsbesuch ist. Aber er wusste schon, dass ihn dort irgendwas ganz Besonderes erwartet. Dass vielleicht wusste er schon auch, dass dort jemand kommen wird, der diesen Weg auch gehen muss, um frei zu werden. Es gibt ganz viele Situationen, also ich kenne das aus meinem Leben, wo wir eigentlich nicht hineingehen wollen, weil wir wissen, dass wir hinterfragt werden. Und ich glaube, wir brauchen ganz viel Weisheit, um wirklich zu erkennen, ist es jetzt für mich dran oder nicht. Wir müssen uns eigentlich jedem Gespräch stellen. Also es gibt manchmal im geistigen Bereich Diskussionen, wo ich einfach hinterher gesagt habe, hättest du nur die Hände davon gelassen und hättest dich nicht auf dieses Gespräch eingelassen. Weil diese Gespräche oftmals zu nichts führen. Aber manchmal ist eben auch viel mehr dahinter. Und ich will euch noch eine kurze Begebenheit aus der Bibel erzählen, was dahinter sein kann. Johannes 3, 1 bis 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Der kam des Nachts zu ihm, des Nachts, er kam nicht am Tage, sicher schon heimlich, weil er Angst hatte, und sagte, Rabbi, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist, denn niemand kann solche Zeichen tun, wie du sie tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, vor Gott sage ich dir, wenn jemand nicht von oben her geboren wird, kann er die Königsherrschaft Gottes nicht sehen. Und da gibt es noch ein ganz langes Gespräch mit diesem Nikodemus. der dann total offen ist und irgendwo auch Jesus schon auch mit ganz anderen Augen dann beginnt zu sehen. Ich habe ein Beispiel aus meinem Leben, was mich vielleicht, das ist mir schon fast 2 Jahre her, sehr bewegt hat. Ich bin mit den DDR-Zeiten groß geworden und war nicht in die Pioniere. Wir waren zwar damals zu dritt in meiner Klasse, aber es war trotzdem belastend. Du musstest in der ersten Klasse aufstehen. Kennt sich viele von euch gar nicht mehr vorstellen. Du musst sagen, warum du nicht in die Pioniere bist. Und du, ja, und es hat was mit dir gemacht. Und auch die Klasse wurde immer ein Stück aufgewiegelt. Also es wurde dann schon auch gesteuert, dass wir 3 so ein bisschen die Außenseiter waren. Und ich habe da schon auch ganz viele Verletzungen davongetragen und bin auch prinzipiell ungern oder fast auch nie zu Klassentreffen gegangen. Und das, vor 2 Jahren war ich eben wieder mal und da hatten die alte Klassenbücher herzugeholt von uns und haben dann Sachen vorgelesen. Und auf einmal fingen die an und haben Sätze gesagt, die wir damals gesagt hatten, als wir einmal aufstehen mussten und begründen mussten, warum wir das und jenes nicht machen. Wo ich gedacht habe, wow, ich wusste das überhaupt selbst nicht mehr, dass ich überhaupt mal diese Sätze gesagt habe und die wussten das noch. Also das hat sich bei dir so tief eingegraben. Ich meine, ich bin jetzt fast 50, also könnt ihr vorstellen, wie viele Jahre da dazwischen liegen. Und das hat sich so tief bei dir eingegraben, wo ich gedacht habe, ja, Gott ist eben größer und da benutzt manchmal so einen Zahn. Und ich hatte das schon mal erzählt, eine Bekannte von mir, die ist Ärztin und hatte auch vor 10 Jahren damals ein Praktikum gemacht und hatte mit einer Frau über den Glauben gesprochen. Und dann vergingen Jahre, wo nichts passiert ist, über 20 Jahre. Die war Pionierleiterin, politisch aktiv, SED und alles. Und nach der Wende klingelt es auf einmal bei dieser Ärztin an der Tür und die Frau steht da und sagt, ich wollte dir nur sagen, ich bin Christ geworden und ich habe diese Worte, die du mir damals gesagt hast, die haben mich nie losgelassen. Wisst ihr, wir müssen manchmal in Situationen gehen, die uns vielleicht ein bisschen unheimlich sind oder wo wir wirklich das Gefühl haben, die wollen uns nichts Gutes, aber weil oftmals mehr dahinter steht. Und wenn du vielleicht betroffen bist in deiner Klasse oder auf Arbeitsstelle, im Studium oder vielleicht sogar in deiner Familie, wo du das Gefühl hast, ich werde total hinterfragt, dann bet einfach und bleib stehen. Da will ich euch wirklich Mut machen. Gott hat den längeren Atem. Und es sind meistens die Leute, die einen zu total immer zu kritisieren und zynisch sind und hinterfragen, bei denen es am meisten arbeitet, die das aber natürlich erstmal nicht zeigen und deshalb dann oftmals so reagieren. Wir wissen oftmals eben nicht, was dahinter liegt. Ich denke, ja, als Tipp, aber wenn man nicht weiß, soll ich mir jetzt aufladen, soll ich in dieses Gespräch gehen, soll ich mich mit dem treffen? Fragt Gott und schaut, ob ihr Frieden habt. Das ist eigentlich immer so guter Messstab. Hört einmal auf euer Bauchgefühl, ob ihr sagt, oh nee, das ist jetzt für mich absolut nicht dran, oder ob ihr das Gefühl habt, ja, ich muss gehen. Und dann betet. Der Ludwig hat schon mal vor einer kurzen Zeit dann auch über die Waffenrüstung gesprochen. Schützt euch dann auch und geht in das Gespräch hinein, weil es genau dieser Nikodemus dort vielleicht auf euch wartet, der Worte von euch braucht. Letzte Person, diese Frau, knallhart wird bei Bruns geschrieben, sie war eine Dirne, brauche ich nichts wieder dazu zu sagen. Wir würden heute abfällig sagen, eine Nutte, ja, in unserem Sprachgebrauch. Die Frau wusste ganz genau, wie andere über sie dachten. Also ich denke, sie war stadtbekannt, also das hat das ganze Dorf und die ganze Umgebung gewusst. Und natürlich besonders dieser oberheilige Gesetzeshüter, wo sie wusste, bei dem ist Jesus. Der überall rumherging, so ein bisschen wie die Stasi, der überall geschaut hat und der wusste ganz genau ihre Lebensgeschichte. Was mich an dieser Frau unheimlich fasziniert, sie hatte diesen Mut, diesen Weg zu gehen. Bei uns im Gebirg ist ja immer die Frage ganz hoch und das sagen auch viele, die zu uns kommen, die spüren das. Was waren die Leitungen? Ja? Kennt ihr alle? Was waren die Leitungen? Ist ja immer das, was uns so beschäftigt. Diese Frau hat in ihrem Herzen gespürt, ich muss jetzt zu Jesus, egal wer da ist, egal wie die Situation ist. Und ich muss alles jetzt tun, um zu ihm zu kommen, egal wer sonst noch dort ist oder was die Leute auch sagen. Wir stehen alle in der Gefahr, Menschen höher zu stellen als Gott. Das hat mich mein ganzes Leben geprägt, Menschenfurcht, Menschengefälligkeit. Das sind solche Dinge, die machen was mit dir. Aber wir kommen nicht weiter, solange uns Menschen wichtiger sind, als was Gott eigentlich von uns will. wenn uns unser Ruf, unser Ansehen wichtiger ist als Jesus. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer Frau und die hat dann zu mir gesagt, es geht ja schließlich um meinen Ruf. Und da habe ich dann so gedacht, nee, es geht zuallererst nicht um unseren Ruf, sondern es geht um Gott. Und manchmal verlieren wir auch unseren Ruf, wenn wir mit Gott gehen. Und das ist schwer, weil wir eigentlich einen guten Ruf haben wollen. Aber manchmal wird es, ja, müssen wir selbst unseren Ruf loslassen. Diese Frau hatte unglaublich Mut. Aber ich bin mir auch sicher, dass ihr das auch Gott gegeben hat. Und er gibt auch uns den Mut, wenn wir bereit sind, das zu tun, was er will. Denn dann kommen wir erstmal in die Freiheit, dann werden wir erstmal heil. Wenn wir durch diese Pharisäer durchgehen zu Jesus, durch diese Leute, die über uns reden, wenn wir durchgehen und wirklich zu Jesus gehen. Aaron war bei einer Klasse und da war ein Vater mit den Elternabenden, radikaler Christ, und er fing immer an, in irgendwelchen Diskussionen so absolute Power-Botschaft gebracht. Und ja, es war eigentlich genial, aber ich habe mich manchmal total geschämt, weil ich dachte, ja, es ist genau wieder dieses Klischee, und da waren sie wieder so, das ist also eine, die genauso mit Jesus lebt. Bis mir bewusst wurde, nee, der hatte im Endeffekt diesen Punkt erreicht, wo es ihm egal war, was andere gesagt haben. Der hat einfach das gesagt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Wir waren jetzt zum Geburtstag eingeladen, so eine religiöse Runde. Also ihr wisst, wie ich meine, so ganz leicht kirchlich angehaucht. Und du kannst dir mal vorkommen, Aaron. ging das Gespräch über den Aaron, was er machen will. Und das sagte er, dass er eventuell zur Bibelschule will. Und sofort hackten die ein, und es ist die Bibelschule. Und mir wurde es kalt und heiß, weil ich genau wusste, jetzt erfüllen wir genau das Klischee. Jetzt ist genau dieser Punkt erreicht, wo wir genau in diese Schublade passen. Und Aaron hat aber total frei erzählt, und das hat mich total beschämt. Weil ich gedacht habe, warum hast du nicht deinen Mut? Und erzähl mir, warum.
Ich hatte die Situation vorher schon gehabt. Soll ich gleich noch die andere Geschichte erzählen vom Seminar? Ja. Darf ich das? Genau. Ich war vor 2 oder 3 Wochen, war ich von meinem Bundesfreiwilligendienst aus zu einem Seminar, und es sind halt immer so ein paar lustige Runden, die man dort verbringt. So. Und die finden, glaube ich, 3 Mal im Jahr statt. Und zum letzten Seminar habe ich mich am Ende richtig unwohl gefühlt. Weil ich gedacht habe, boah, Alter, was hast du hier gemacht so? Und du hast hier bei den ganzen schlechten Witzen irgendwie mitgemacht so. Und bei dem Seminar vor 2, 3 Wochen habe ich mir echt gesagt, hey, ich möchte Zeugnis sein. Egal wie das aussehen soll, ich möchte einfach auch was von Jesus erzählen. Und ich habe das irgendwie, keine Ahnung, ich habe einfach mich auch so, wie ich mich auch zu Hause verhalte, halt, habe ich mich auch dort verhalten und auch gar nicht so gedacht, so, ne, wie werden die Leute jetzt denken, sondern ich habe einfach so, ja, schon versucht, auch jeden Menschen ernst zu nehmen, jeden Menschen auch Ehre zu geben, ihn zu respektieren und einfach das zu tun, was Jesus damals getan hat. Und es war richtig krass, weil wir hatten am Ende von dem Seminar, das hat mich auch nochmal total ermutigt, hatten wir solche Zettel auf unseren Rücken geklebt bekommen, wo Leute draufschreiben konnten, wie sie uns empfunden haben. Und wir hatten das schon mal in JG, und das fand ich auch richtig cool, und ich habe mich da richtig gefreut. Und da hat einer geschrieben, ich muss das mal suchen. Es steht so viel drauf. Genau. Ja, hier steht. Ron, tut mir leid, aber der Spitzname steht einfach, also ja, die haben mich immer als Ron Weasley genannt, so wegen meiner Haarfarbe und so. Und er hat so gesagt, du bist so ehrlich und offen und so gottesfürchtig, beziehungsweise gottnah, dass es viele bestimmt an ihren Glauben zweifeln lässt, beziehungsweise ich mein Überdenken muss. Das ist absolut gut so, denn du zeigst, wie man, keine Ahnung, wie man und so weiter und so fort und cool mit Jesus leben kann. Top, wirst mir fehlen. Aber es war für mich voll die Ermutigung, weil ich gewusst habe, dadurch, dass ich mich auch nicht versteckt habe in der Situation, hat es andere Leute ermutigt. Christen und Da haben auch andere Leute gesagt, dass sie auch total so, wie positiv ich auch da drauf war, dass sie auch total in ihrer Lebenssicht nochmal umgestimmt hatte. Und es war wahnsinnig Hammer. Und als ich dann halt letztens bei dem Geburtstag, es war bei Mitch sein Geburtstag, und ja, da habe ich schon so gedacht, die Enne, dass die halt schon ziemlich kritisch dem Ganzen gegenübersteht, so. Und da habe ich mir gedacht, ach scheiß drauf, sag's einfach, wie es wirklich ist, so. Und es war voll gut. Weil habe ich gesagt, ja, ne, ich habe so vielleicht geplant, so nach Amerika zu gehen für ein Jahr oder für 2 Jahre und dann Bibelschule zu machen. Und wie das mit dem Geld wird, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, aber irgendwie vertraue ich da einfach Gott. Und es war so herrlich. Und ich weiß gar nicht, was sie dann, denn meine Mutti hat mir dann erzählt, dass sie das auch total stark fand. Ja. Und ich glaube, es ist was richtig cooles, Zeugnis zu sein. Und es ist was total Starkes auch für deine Mitmenschen, deine Umgebung. Und hab keine Angst davor. Ja, das, was du halt verlieren kannst, ist dein Ruf. Aber ja, ne, solange du dann irgendwann im Himmel lebst, ist ja immer noch alles in Ordnung, ne?
Also es gibt so einen schönen Satz, der mir jetzt noch einfällt, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Das ist zwar nicht immer positiv, aber ich glaube, in diesem Fall ist es manchmal schon auch positiv. Ich will euch Mut machen, Jesus zu folgen. Keinen Meinungen zu folgen, keinen Traditionen, in der Gefahr stehst du immer wieder, oder irgendwelche Klischees bedienen zu müssen, sondern unabhängig zu werden von der allgemeinen Meinung, um wirklich in diese Freiheit gehen zu können. Heil zu werden, gesund zu werden, geistig, körperlich, frei zu werden. Und ich würde jetzt gerne mit euch beten, ich möchte euch da aber ein Stück wie persönlich ansprechen. Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe du dich vielleicht am meisten, oder in welcher Gruppe du dich am meisten entdeckst. Ich bete zuerst mal für die, die vielleicht geistig schon sehr reif sind. Und die schon in der Gefahr stehen, sich ja über andere zu erheben. Herr, dass du uns, weil ich schon auch manchmal in dieser Gefahr wirklich stehe, uns das wirklich ins Herz gibst, anderen mit deinen Augen zu sehen, mit deiner Liebe zu sehen und unser eigenes Ich immer wieder vom Sockel reißt, Herr. Dass du diese erste Position in unserem Leben bist und wir immer wieder alles von deiner Gnade hernehmen dürfen, Herr. Wir sind nicht besser wie die anderen. Und vergib auch, wo wir vielleicht auch über andere Christen geurteilt haben, über Gemeinden geurteilt haben, Herr. Es ist Leib Gottes. Und da, wo du der Mittelpunkt bist und wo deine Kreuzigung und Auferstehung im Mittelpunkt stehen, da bist du gegenwärtig, Herr, wenn vielleicht manche Dinge anders sind. Vergib und schenke doch, dass wirklich auch nochmal dieser Leib Gottes auch so in unserer Umgebung nochmal wächst und wirklich auch zusammengebunden wird, Herr. Und wenn du vielleicht wie Jesus bist, da also in so eine Situation muss, wo er einfach ein total blödes Gefühl hat und einfach Angst hat oder vielleicht auch sogar von seiner Familie hinterfragt wird, Herr, dann bitte ich dich, dass du denjenigen wirklich den Rücken stärkst, Herr, und dass du ihnen Kraft gibst und dass du sie vorwärts bringst. Und dass wirklich diese Pfeile, die vielleicht da manchmal auf sie abgeschossen werden sollen, dass sie die nicht trifft und dass sie ein Zeugnis in ihrer Situation sind. Ob es in der Klasse ist, ob es beim Studium ist, auf Arbeit ist, in der Familie ist, Herr, lass uns ein Zeugnis sein. Gib uns einfach diesen Mut, weil vielleicht genau dieser Nikodemus darauf wartet, dass er mit uns sprechen kann, Herr. Weil er vielleicht dieser Nikodemus ja einen Platz sucht, um mit uns ins Gespräch zu kommen, weil er fragend geworden ist, weil er uns sieht und einfach spürt, dass wir anders sind und dass wir etwas anderes haben, als was er bisher kannte. Gib uns da wirklich auch Durchhaltevermögen. Und wenn du vielleicht also jemand bist wie diese Dirne, der vielleicht auch irgendwelche Leichen im Keller hat, der Geheimnisse hat, die einfach mal ans Licht müssen und der die gut versteckt und gut, ja, gut getarnt hat, dass es keiner weiß und keiner sieht. Herr, dann gib wirklich diesen Mut, vorwärts zu gehen, egal was die Menschen sagen, wirklich in dein Licht zu treten, zu dir zu kommen, Herr. Weil wo nämlich dein Licht hinfällt, du musst dieses ganze Finstern gehen, Herr. Weil dort bei dir zuallererst die Freiheit ist und Heilung ist. Und ich will euch Mut machen, geht diesen Weg und lasst da diesen Abend nicht wieder einfach so verblassen, sondern geht zu Jesus mit dem, was euch bedrückt, was auf eure Seele lastet. Jesus ist der, der uns frei macht. Herr, danke, dass du alles am Kreuz getragen hast, all unsere Schuld, all unser Versagen, All unser Stolz hast du am Kreuz getragen. Du bist größer als alles, was wir uns vorstellen können, Herr. Und du willst uns frei machen von allem, was uns bedrängt, was uns bedrückt. Führe uns einfach auf den Weg, Herr, und schieb uns da manchmal voran, dass wir wirklich zu dir kommen, Herr. Amen. Es gibt viele Leute hier, die hinterher für euch gerne Zeit hätten, um vielleicht mit euch in dieser oder jener Situation durchzugehen. Lukas, Steffi ist heute auf dem Seelsorgeteam, ich, das Lobpreisteam. Nutzt die Gelegenheit. Es sind manchmal solche Punkte, wo Gott was aufbricht und dann gehen wir nach Hause oder quatschen hier. Ist ja auch gut, wenn man miteinander quatscht, das will ich jetzt nicht sagen. Aber man verliert dann manchmal das, was Gott einem so ins Herz gelegt hat. Nutzt diese Gelegenheit heute.